Liebe Gemeinde, es gibt die Tradition des Osterlachens. Und zwar, weil der Tod nämlich besiegt wurde. Eigentlich hatte der Tod jetzt gedacht, Mensch, jetzt habe ich auch sogar Jesus Christus und alles ist gut. Stimmte ja auch für eine kurze Zeit. Und dann war Gott mit Jesus aber viel stärker als der Tod. Und darüber dürfen wir uns so freuen und auch ein bisschen schadenfroh sein, dass das Leben gesiegt hat und dass der Tod erst dachte, ja, ich habe es ja mal wieder geschafft. Und dann hat das Leben dem Tod doch ein Schnippchen geschlagen. Ja, gestern ist es mir ungewollt gelungen, die Gemeinde zum Lachen zu bringen, als ich auf einmal die Weihnachtsgeschichte anfing. War völlig im falschen Film. Wir haben natürlich Ostern. Und heute habe ich etwas zum Schmunzeln gleich zu Beginn mitgebracht. Diesmal ist es dann gewollt. Jesus war gerade auferstanden. Das haben wir gehört. Der Tag war noch jung und so dachte er bei sich, dass wohl ein kleiner Osterspaziergang nicht das Schlechteste wäre, um das ewige Leben zu beginnen. Er geht also ein Stück des Weges, da kommt ihm ein alter Mann entgegen. Der alte Mann sieht ziemlich traurig aus. Und er guckt sehnsüchtig in die Ferne, guckt in die eine Richtung und guckt in die andere Richtung und sieht dabei ganz betrübt aus. Gelegentlich seufzt er, oh weh. Jesus sieht ihn immer noch und geht irgendwann energisch auf ihn zu und der Alte sieht das und hält auch inne. Und Jesus fragt ihn, was suchst du denn, Alterchen? Ach, sagte der Alte da, ich suche meinen Sohn, meinen einzigen. Doch bald muss ich wohl fürchten, ihn nie wieder an mein Herz drücken zu können. Sagte Jesus, woran erkennt man ihn denn, deinen Sohn? Da verriet ihm der Alte, ich glaube, mein liebes Söhnchen hat so Löcher in Händen und Füßen. Da streckt ihm Jesus seine Hände entgegen und freut sich, Vater. Und der Alte überschlägt sich ebenso vor Freude und frohlockt mit ausgebreiteten Armen, Pinocchio. Ja, Pinocchio und Jesus Christus in einem Witz. Diese beiden, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, verbindet mehr als dieser eine Witz, der uns ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern möchte. Wer die Geschichte von Pinocchio kennt, der weiß, dass Pinocchio auf seinen Vater ganz oft nicht gehört hat. Der war ziemlich ungehorsam und hatte so seinen Dickschädel, war immerhin aus Holz. Und ist auch gleich am ersten Tag davongelaufen. Kam auch immer mal wieder, aber ist eben auf eine große Reise gegangen. Jesus Christus hingegen hat eher, würde ich sagen, auf seinen Vater gehört. Nur also auf Gott. Er hat ja auch gibt es kaum eine Geschichte von Maria und Josef, bis auf die, dass Jesus mit 12 Jahren dann doch sich auf den Weg in den Tempel macht. Und da ein bisschen von seinen Eltern, von Maria und Josef wegläuft. Aber vor Gott, seinem Vater, selbst vor dem Tod, läuft Jesus nicht davon. Dann das nächste, Pinocchio. Und Jesus verbindet etwas mit Holz. Pinocchio ist ja aus Holz, das wissen wir alle. Ne? Die kleine Holzmarionette, lebenslänglich. Und Jesus hat 2 lebensentscheidende Erfahrungen mit Holz gemacht. Zuerst wird er in eine Krippe gelegt, in eine Krippe aus Holz, die ihm sicherlich auch Schutz geboten hat, also auch fürs Leben wichtig war, fürs Überleben. Und Jesus Christus ist am Kreuz aus Holz gestorben und hat vorher sein schweres Kreuz aus Holz tragen müssen. Dann, Pinocchio war ja eine Marionette. Und diese Marionette hat irgendwann entdeckt, dass sie doch irgendwie sowas wie eine Seele hat und ist dann zum Mensch geworden. Und auch Jesus Christus Er kam natürlich als Mensch auf Erde, aber Gott ist ja Mensch geworden in Jesus Christus. Also auch das ist das, was beide miteinander verbindet. Und zu guter Letzt kann man sagen, dass Pinocchio am Ende seiner Holzpuppenkarriere im Bauch eines Walfisches landet. Und dort begegnet er dann ja auch wieder seinem Väterchen. Jesus Christus hat eine ähnliche Erfahrung im Grab. Da stelle ich mir das auch so dunkel vor wie in einem Walfischbauch. 3 Tage lang verweilte er dort und erst dann hat er wohl auch seinen Vater wieder gesehen. Wir kennen aus der Bibel noch eine Geschichte, in der ein Wal vorkommt, nämlich die Geschichte von Jona. Und das ist die Geschichte, die heute für diesen Sonntag ausgewählt wurde, zum drüber nachdenken, zum Erzählen. Und Jona ist ein junger Mann, der an einem Walfisch sitzt. Ich glaube, viele von uns kennen die Geschichte. Aber warum sitzt Jona im Walfisch? Er ist vorher weggelaufen. Er wollte sich verstecken. Gott hat nämlich zu ihm gesagt, Jona, ich habe was mit dir vor. Bitte geh in die Stadt Ninive und sag den Menschen, wenn die sich nicht ändern, dann wird diese Stadt untergehen. Alles, was da ist, alles Tier, jeder Mensch wird vernichtet werden. Die sind so böse zueinander, die sind nur neidisch und die können nur mit Gewalt miteinander umgehen. Das kann ich länger nicht mit ertragen und nicht angucken. Geh hin und sag denen das. Damit war Jona gar nicht einverstanden. Der hatte nämlich selber ganz viel Angst vor diesen Menschen, denen er das sagen sollte. Und dann hat er gesagt, nee, nicht mit mir, ich gehe. Und ist dann zu einem Boot geflüchtet. Vielleicht kennen wir das auch, wenn uns vor uns im Leben große Aufgaben stehen mit großer Verantwortung, dass wir sagen, nee, das ist mir alles viel zu viel, da mache ich nicht mit, ich gehe. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, von uns das schon mal probiert hat, sich vor großen Herausforderungen oder vor großen Aufgaben im Leben zu drücken. Meistens holen sie uns doch wieder ein. Jona auf jeden Fall ist jetzt auf diesem Schiff. Und er will mit den Seeleuten aufbrechen zu einer Stadt, von der man damals gesagt hat, sie läge am Ende der Welt. Also wirklich ganz weit weg, in den hintersten Winkel wollte er fliehen. Wie es so ist, hat das nicht geklappt. Dann auf einmal kam ein großer Sturm und der Sturm wurde immer stärker und immer doller. Die Wellen wurden immer höher und das Boot, das Schiff drohte unterzugehen. Die Seeleute bekamen Angst und die haben dann irgendwann zu Jona gesagt, Jona, wir wissen, du kennst doch irgendwie Gott und kannst du nicht irgendwie mal ein gutes Wort für uns einlegen? Wir gehen gleich unter. Jona sagte, nee, das hat keinen Zweck, ihr müsst mich ins Wasser werfen, denn nur dann wird die See auch wieder ruhig. Da sagten die Seeleute erst, nee, Jona, das machen wir bestimmt nicht, dann sind wir doch für deinen Tod verantwortlich. Nee, nee, sagte Jona, das müsst ihr tun. Ein bisschen widerwillig, aber gut, schließlich warfen sie ihn ins Meer. Und in einem riesengroßen Meer ist Jona untergegangen. Immer weiter runter in die Tiefe, alles voller Wasser. Da kommt auf einmal ein großer Walfisch, sperrt sein Maul auf und verschluckt Jona. Nun ist Jona in diesem Wal und wollte eigentlich weglaufen vor seiner großen Aufgabe, hat es ja irgendwie geschafft und nun sitzt er dort in diesem Walfisch fest. Was macht man in einem Walfisch? Wie geht es einem? Das können wir jetzt einmal in der Jona-Geschichte hören, in dem Bibeltext für den heutigen Sonntag.
Als ich in Not war, schrie ich laut. Ich rief zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Inneren des Totenreiches rief ich um Hilfe. Da hast du mein lautes Schreien gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten in den Strudel der Meere hinein. Wasserströme umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen. Sie schlugen über mir zusammen. Da dachte ich, jetzt bin ich verloren, verstoßen aus deinen Augen. Wie kann ich je wieder aufschauen, um deinen heiligen Tempel zu sehen? Das Wasser stand mir bis zum Hals. Fluten der Urzeit umgaben mich. Seetang schlang sich mir um den Kopf. Zum Grund der Berge bin ich hinabgestiegen, in das Reich hinter den Toren des Todes. Sie sollten für immer hinter mir zugehen. Du aber hast mein Leben aus dem Abgrund gezogen. Du, Herr, du bist ja mein Gott. Als ich am Ende war, erinnerte mich an den Herrn. Mein Gebet drang durch zu dir, bis in deinen heiligen Tempel. Ja, wer sich an Nichtigkeiten klammert, verliert seinen einzigen Halt im Leben. Ich aber will dir mit lauter Stimme danken, Schlachtopfer will ich dir darbringen, auch meine Gelübde werde ich erfüllen. Hilfe findet sich beim Herrn.
Jona im Walfisch, das sind seine Worte. Auf der einen Seite kann man sagen, hat er keine Angst, irgendwie jetzt als verdautes Fischfutter wieder im Meer zu landen, sondern er hat viel mehr Angst, wie es sein wird, wenn er irgendwann wieder sagt zu Gott, okay, hier bin ich. Ich erfülle doch meinen Auftrag. Davor hat er viel mehr Angst, weniger jetzt dabei umzukommen. Jona ist in diesem Walfisch, in der Dunkelheit. Und was bleibt ihm in dieser Dunkelheit? Was bleibt uns, wenn es uns vielleicht schlecht geht und wir nicht weiter wissen? Er wendet sich an Gott. Denn Gott ist das, was für ihn in dieser komischen Situation immer noch bleibt. Und er weiß, er kann sich immer an Gott wenden. Er ist da. Denn auch Gott hat ja zur Rettung Jonas ihm diesen Fisch geschickt. Auch Gott ist immer bei Jona. Und diese Zeit im Walfisch können wir als eine Art Auszeit betrachten, als eine Art Zwischenraum. Jona, der wegläuft vor seiner Verantwortung, der sich irgendwie drücken möchte, der vielleicht Angst hat vor den Reaktionen der Menschen und der Zeit danach. Was passiert danach? Und in diesem Zwischenraum, in diesem Walfisch, in dieser Dunkelheit kann Jona sich neu sortieren. Er kann sich wieder im Glauben irgendwie finden, er kann sein Leben neu sortieren und er kann auch gucken, was sind das jetzt für Aufgaben, was erwartet mich da vielleicht. Und für diese Zeit ist er Gott dankbar. Schließlich sagt er, okay Gott, ich mach das. Ich mach das, es ist zwar ein bisschen schwierig, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Ich weiß, dass du da bist, ich gehe nach Ninive und erfülle meine Aufgabe und dann ist gut. Jona hätte auch sagen können, nö, ich mache es nicht. Doch dann, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, säße er vielleicht immer noch im Walfisch. Und Jona schafft es eben, in dieser Dunkelheit sich an Gott zu wenden. Und das Tolle ist, Gott traut es ihm ja auch zu. Er sagt, ja, du schaffst das. Ich weiß, dass du es kannst. Ich weiß, dass du dieser Aufgabe gewachsen bist. Und jetzt sagt Gott dem Wal, gut, lieber Wal, spuck Jona wieder aus. Und der Wal schwimmt zum Land und spuckt Jona wieder aus. Und die Geschichte, nur ganz kurz, geht ja eben so weiter, dass Jona zu den Menschen nach Ninive geht, den Menschen sagt, Leute, ihr müsst freundlich miteinander umgehen. Ihr müsst lernen, wieder einander zuzuhören, euch zuzuwenden und euch in Liebe zu begegnen und nicht mit Gewalt. Und auch da sagt er, ihr habt 40 Tage Zeit, wieder so ein Zwischenraum, wieder so eine Auszeit. Ihr habt 40 Tage Zeit, darüber nachzudenken, wie ihr euch verhaltet, was ihr macht. Die Leute überlegen sich das. Und Jona ist mit dem Ausgang der Geschichte überhaupt nicht einverstanden. Gott verschont sie. Aber Jona sagt, toll, Gott, wie stehe ich denn jetzt da? Jetzt habe ich diese Aufgabe erfüllt, ich habe diese Verantwortung getragen und nun stehe ich ziemlich deppig da. Soweit zum Ausgang der Geschichte. Jona macht, ich nenne es mal, diese Wahlerfahrung, diese Zwischenzeit, die ihm irgendwie Kraft gibt, doch diese Verantwortung zu nehmen. Und die Taufe, liebe Leonie, sehe ich als etwas Ähnliches. Das Wasser kann auf der einen Seite was Belebendes sein und das Wasser ist auf der anderen Seite aber auch sehr zerstörerisch und eben sehr dunkel. Und in dem Wasser gibt es diese Bewegung, auch in der Taufe. Wir tauchen ein ins Wasser, tauchen rein vielleicht in diese Dunkelheit, in diesen Walfisch, in diese Zwischenzeit, in der irgendwas passiert und dann tauchen wir wieder hinaus und es geht weiter. Taufe bedeutet, einmal in diese Dunkelheit des Lebens mit hineingenommen zu werden. Denn wir sind, und so heißt es zum Beispiel im Römerbrief, auf den Tod Jesu getauft. Der Römerbrief, daraus hast du dir ja auch einen Taufspruch ausgesucht. Wir sind auf den Tod Jesu Christi getauft. Das heißt, wir sind irgendwie mit ihm gestorben. Unser alter Mensch vor der Taufe, all das, was uns irgendwie von Gott trennt, ist gestorben. Und das heißt aber auch, wir sind mit ihm durch den Tod gegangen. Wir haben Anteil daran, was jetzt an Ostern passiert, das ewige Leben. Jesus Christus hat mit Gott den Tod überwunden. Und das bedeutet Taufe, dass wir daran eben auch teilhaben, an dem Leben, was danach uns geschenkt ist, am ewigen Leben. Und Taufe bedeutet, wir sind im Leben auch immer unterwegs, zu jedem Zeitpunkt, so wie Jona. Uns erwarten viele Aufgaben, viele Herausforderungen und viele oder manche werden uns auch nicht passen. Du hast auch schon sicherlich, liebe Leonie, einiges im Leben meistern müssen. In der Schule, in der Familie, einen großen Umzug und auch das ist ja immer irgendwie mit kleineren und größeren Herausforderungen geht es einher. Wir müssen Entscheidungen treffen, so wie Jona, und abwägen, ob wir das wirklich schaffen. Und wir können uns immer wieder besinnen, wie Jona, dass Gott immer da ist, auch wenn wir diese Wahlerfahrung machen. Auch jetzt, wenn wir gleich die Taufe miteinander feiern wollen, ist Gott da. Dein Taufspruch aus dem Römerbrief, liebe Leonie, hast du dir selber ausgesucht. Und als ich ihn las, da hatte ich auch wieder so eine kleine Osterfreude. Der heißt nämlich, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und da ploppte bei mir gleich wieder eine Szene aus meiner Uni-Zeit. Ich saß im Uni-Gottesdienst und die Lektorin, ich glaube, das war wohl der Wochenspruch oder irgendwas in der Art, las, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Gute mit dem Bösen. Eine kleine Irritation. Das merkte sie offensichtlich und las nochmal. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Gute mit dem Bösen. Langsam wurde das Gelächter etwas lauter und es ging letztendlich jemand zu ihr, flüsterte was ins Ohr und sie nickte dann und alle dachten, ja, jetzt hat sie das irgendwie, ihren kleinen Dreher da gemerkt und dann las sie wieder, voller Inbrunst. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Gute mit dem Bösen. Und das ging mir dann gleich wieder, kam mir gleich im Kopf bei diesem Spruch und habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es ziemlich schwer, auch das Böse mit dem Guten zu überwinden, sich darüber im Klaren zu machen, was das eigentlich heißt. Es ist eine große Aufgabe, dieses Gute, immer wieder für dieses Gute einzustehen und sich nicht von dem Bösen mitreißen zu lassen, überwinden zu lassen. Und ich glaube, viele von uns kennen das, wenn wir uns richtig ärgern, weil irgendwas passiert ist, dann sind wir auch ärgerlich und lassen das dann auch das Gegenüber irgendwie spüren. Wenn da ein bisschen Wut ist, kann man ganz schnell sagen, ja, ich kann genauso wütend sein wie du. Und dann kommt eins zum anderen und es kommt zum Streit. Und so ist es eben eine große Aufgabe, wirklich das Böse mit dem Guten zu überwinden und nicht andersherum. Wir erleben das im Kleinen, vielleicht bei uns selbst, in der Familie, in der Schule, im Kindergarten. Und ein gutes Beispiel, finde ich, ist jetzt auch das Dilemma, womit wir uns im Großen gerade beschäftigen, nämlich diese Waffenlieferungen. Und das ist ein gutes Beispiel, woran man sehen kann, was passiert, wenn immer so dieses Böse vielleicht doch die Waffen überhand gewinnt. Sicherlich, auf der einen Seite brauchten die irgendwie Waffen, um sich zu verteidigen, und auf der anderen Seite darf aber diese mahnende Stimme nicht erlischen, zu sagen, dass das Böse, dass die Waffen letztendlich nicht das letzte Wort haben sollten. Und dein Taufspruch erinnert mich daran und zeigt, ja, dass es wichtig ist, das sich immer vor Augen zu führen, dass man das Böse nicht siegen lässt. Und dass es möglich ist, sich selber nicht vom Bösen überwinden zu lassen, das sehen wir in der Geschichte von den Menschen in Ninive. Denn sie haben es geschafft. Sie haben diesen Spiegel vorgehalten bekommen. Hey Leute, das, was ihr tut, ist das, was euch voneinander trennt, was euch von Gott trennt. Wendet euch wieder zueinander und setzt dem Bösen das Gute entgegen. Setzt eurem Hass unter euch die Liebe entgegen. Sprecht mit Barmherzigkeit. Vertraut einander und nehmt euch eine Auszeit, damit ihr euch darüber klar werden könnt. Und am Ende der Geschichte werden diese Menschen verschont. Denn Gott hat gesehen, dass die sich verändern können, dass ihre Herzen sich öffnen können, dass die Herzen der Menschen sich wieder einander zuwenden können. Sie gehen Schritte in die richtige, in die gute Richtung und sie wagen Schritte in eine neue Richtung. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Dieser Spruch soll vor allem dich, liebe Leonie, von heute an durchs Leben begleiten. Und ich wünsche dir und uns allen, dass dieser Spruch zum Wegweiser fürs Leben wird, wenn wir uns im Herzen durch das Gute Gottes berühren lassen, wenn wir einander mit Barmherzigkeit, mit Liebe und Gerechtigkeit begegnen, dann fängt Gottes Reich schon jetzt bei uns an. Darum, lasst uns gemeinsam dem Bösen im Leben ein Schnippchen schlagen, dieses Böse belächeln, indem wir das, was wir alle in uns tragen, immer wieder nach außen kehren. Und so wollen wir dich, liebe Leonie, gleich taufen. Und möge Gottes Ja in der Taufe zu dir die Kraft geben und den Rückhalt geben, immer wieder das Gute zu entdecken und dich selbst für das Gute im Leben einzusetzen. Denn durch die Taufe hast du den Teil an dem Sieg der Liebe, der Anteil an dem Sieg des Lebens über alle Dunkelheit des Todes. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Amen.